Für sie war eine Welt zusammengebrochen. Erst Hoffnung und dann ein brutaler Foltertod. Stellt es euch einfach einmal vor, diese Hoffnung auf Leben und dann Kreuz und Blut, die gnadenlose Härte und Brutalität, Schreie und Tod. Nichts wie weg hier. Und Flucht in das, was man so Realität nennt. Nur wenn ich meinen Finger in die Wundmale legen kann. Eine Mauer von Verstand schützt davor, dass Gefühle übermächtig werden. Eine Mauer von dem, was wir so Verstand nennen. Und der andere, Petrus, nichts wie zurück an die Arbeit. Zurück ins Fischerboot, anknüpfen an das Bekannte, an das, was so ein bisschen noch Halt gibt. Ein bisschen Sicherheit und Normalität. Wie abgespalten liegt die Vergangenheit hinter Thomas und Petrus. Und jene Seiten, die in ihnen so etwas wie Hoffnung erlebt haben, die sind wie tot. Die Verheißung des Lebens ist unter schlimmen Erfahrungen wie verschüttet. Alltag statt Glauben. Überleben statt Leben. Und dann? Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21. Es waren beieinander Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Aber als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und er warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr hier gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt, haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese hier lieb haben? Er spricht: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Ostermorgen, liebe Gemeinde. Das Grab ist leer. Jesus begegnet den Menschen. Da kann unser Denkhirn nur noch staunen. Da muss das, was man so präfrontalen Kortex auf Fachchinesisch nennt, die weiße Fahne hissen. Und das Gefühlsgehirn ist durcheinander zwischen Hoffnung auf Leben und der Angst davor, dass das Leben das Bekannte, seine Berechenbarkeit verliert. Und das Körpergehirn schickt vielleicht so etwas wie einen Schauer den Rücken hinunter, weil sich alles irgendwo neu ausrichtet. Was an Ostern geschieht, das ist wie so ein Meteoriteneinschlag, der in unserem Denken, Fühlen, Wahrnehmen alles von unten nach oben kehren möchte. Und das ist die große Chance an Ostern. Petrus scheint weit entfernt von dieser Chance zu sein. Dieser Teil von Petrus, der sich so glaubensmutig aufs Unbekannte einlässt, verschüttet unter den Trümmern des Kreuzes. Und auch jener Anteil von Petrus, der zeigen möchte: Ich kann das alles besser als die anderen Jünger. Der startet wie ein Adler und endet wie ein Submond. Und auch diese Seite von Petrus, die später sich als ruhiger, überlegter Leiter der ersten Christen, der ersten Kirche zeigt, unsichtbar. Sichtbar ist nur noch so etwas wie ein Überlebender im Alltag, resigniert, verzweifelt und vielleicht dahinter noch verzweifelter, etwas wie ein kleines Kind, das die Welt nicht mehr versteht. Nein, noch nicht einmal Fische haben wir gefangen. Selbst die Flucht in den Alltag ist gescheitert. Wie sah es im Inneren von Petrus aus? Ich weiß das nicht. Doch vielleicht können diese Bilder von inneren Anteilen helfen, Petrus ein bisschen besser zu verstehen. Und das Wahrnehmen von solchen Teilen in uns, die ja auch oft für unsere Konflikte stehen, kann uns vielleicht auch helfen, uns selber auf unserem Glaubensweg ein Stück besser zu verstehen. Wir können so dem, was geschieht, in uns ein Gesicht geben. Wir können fragen: Wo habe ich eine Beziehung zu Gott und wo nicht? Um uns zu verstehen, wenn wir zweifeln, wenn wir verzweifeln, wenn Gott im Alltag unsichtbar bleibt, weil uns unser Denkhirn vor falschen Hoffnungen schützen möchte. Doch der auferstandene Christus schreibt Petrus, diesen resignierten, tief verletzten Menschen, diesen wahrscheinlich traumatisierten Menschen, nicht ab. Er geht einen Weg der Heilung mit Petrus. Einen Weg der Heilung, der seine Kraft aus der Hoffnung der Auferstehung bezieht. Und der wie die meisten Begegnungen mit dem Auferstandenen Schritt für Schritt in eine neue Wahrnehmung der Wirklichkeit führt. Immer ist es eine zweite
zweite Chance. Immer sind es Menschen, die schon einmal gestolpert sind. Eine zweite Chance für die Nachfolger von Jesus, die weggelaufen sind. Der Weg führt über Begegnung, Gefühl, Erfahrung. Denn das Denken will keine erneute Enttäuschung erleben. Lieber das bekannte Grauen als das Unbekannte. So hat es mir vor vielen Jahren einmal eine Patientin gesagt. Schutz, bloß keine Enttäuschung. Und wenn es die Sicherheit des Schreckens ist, in dieser Sicherheit bleiben, das ist zutiefst menschlich. Und Jesus möchte mit der Auferstehung die Jünger damals, die Menschen damals und auch uns herausführen aus dieser Falle. Erst im zweiten Schritt kommt dann nach der Begegnung diese Erkenntnis, brannte nicht unser Herz in uns. Das Denken fängt an, dem Gefühl zu vertrauen, und das Gefühl lebt aus der Begegnung mit Jesus, nicht aus sich selbst. So begegnet Jesus Petrus, ohne dass der ihn erkennt. Jesus begegnet dem Überlebensanteil, dem, der Petrus vor seiner Verletztheit schützen möchte. Durch Alltag, durch Arbeit, vielleicht auch durch Überforderung oder Resignation, doch alles besser als Schmerz und Verzweiflung spüren. Das ist die Logik dieses Schutzes. Und dahinter der Hilflose, vielleicht wie so ein kleines inneres Kind, mit all seiner Verzweiflung, wie eingefroren in dem, was geschah. Jesus lässt sich darauf ein und holt Petrus und die anderen in ihrer Verletztheit ab. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ganz irdisch, ganz in dieser Welt, fürsorglich, im ganz Praktischen. Er konfrontiert nicht, er stellt keine kritischen Fragen, er redet nicht von Klein- oder Unglauben. Er holt den Überlebenden, den Petrus, dort ab, wo er ist, in seiner Not. Ein erster Schritt. Und dann knüpft Jesus an die Zeit vor dem Horrorerlebnis auf Golgatha an. Ein zweites Mal folgt der Auftrag, werf das Netz aus. Die Verletzung hat einen davor und einen danach bekommen. Sie hat einen Anfang und ein Ende und kann damit ihre Macht verlieren. Der so abgrundtief verletzte Teil in Petrus darf sozusagen auftauchen, weil Jesus ihm das Gefühl von Sicherheit gibt, einer Sicherheit, die einen festen Grund in Gott hat. Allein der Verstand hilft nicht weiter. Vertrauen, das nur im Verstand vorhanden ist, das ist eine nette Denksportübung. Doch bei tiefen Verletzungen unserer Seele versagt sie. Der andere Jünger, den Jesus liebt, erkennt und nimmt Petrus mit hinein in die Erkenntnis, es ist der Herr. Diese Erkenntnis des ganzen Petrus ist wie ein Einschlag, der alles in Petrus von unten nach oben und von oben nach unten kehrt. Was tot und abgespalten war, kommt jetzt wieder zum Vorschein. Da wird wieder dieser Teil von Petrus aktiv, der mutig ist, der von einem tiefen Glauben geprägt ist. Und auch der Petrus, der den Glauben wie eine Art Leistungssport betrachtet, wird wieder sichtbar. So ein Leistungssportler, für den gilt, höher, weiter, schneller. Ich muss besser sein als die anderen im Glauben. Dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Und so stürzt sich Petrus in voller Kleidung in den See. Doch von diesem Glaubenssportler ist Jesus nicht sonderlich beeindruckt. Der Auferstandene zeigt sich als ein Gott der Fülle und er lädt zur Normalität ein. Nicht abgestumpft oder routiniert, aber im Glaubensleben angekommen, mit Gott unterwegs. Und Jesus nimmt diesen Glaubenssportler noch einmal ernst und stellt ihn sozusagen in den Kreis mit den anderen inneren Teilen. Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich mehr lieb als die anderen? So fragt er. Und da stehen auch die Erfahrungen von Petrus mit Angst und Unglauben. Jene, die in ihrer Verletzung wie eingefroren sind oder eingefroren waren. Und auch jene verborgene Seite, die später Petrus zur Reife führt. Sie lässt sich dann auch von Paulus neue Wege zeigen. Angst und aufgeregtes Machtbedürfnis haben nicht mehr das letzte Wort. Doch bevor es soweit kommt, wird der Glaubenssportler in Petrus noch einmal herausgefordert. Dreimal wechselt diese Frage:
Hast du mich lieb?
Weide meine Lämmer als Auftrag. Jetzt konfrontiert Jesus Petrus mit der Schwachheit im Glauben. Und so kann durch den Schmerz hindurch, durch die Auferstehung, etwas Neues wachsen. Durch den Schmerz hindurch wird Petrus zum zentralen Glaubenszeugen der ersten Kirche, gemeinsam mit Paulus.
Was ist geschehen?
Zuerst einmal die Auferstehung. Ohne dieses grundsätzliche Ja von Gott zum Leben wäre Veränderung nicht möglich. Doch so wird eine vollständige Veränderung aller Lebensmaßstäbe, möglich. Denn die Angst vor dem Tod ist der Grundantreiber des Menschen. Und jeder hat offene oder verborgene Verhaltensmuster in sich, die von dieser Angst getrieben werden. Manchmal kommen sie im ganz fröhlichen oder leistungsorientierten Gewand. Doch wo die Macht des Todes abdanken muss, da ist wirklich neues Denken möglich. Da ist Veränderung möglich. Und diese geht so weit, dass sie auch den Widerstand unseres Denkens mit seiner guten Absicht, uns zu schützen, überwindet. Wen betrifft diese Botschaft? Ich bin diesen vielleicht etwas ungewöhnlichen Weg der Annäherung an Ostern gegangen, um eines deutlich und verständlich und vielleicht auch erfahrbar zu machen. Die Botschaft des leeren Grabes, trotz all unseres Versagens, betrifft den ganzen Menschen in seiner Vielfalt. Diese Botschaft der Auferstehung, die trifft eben nicht nur den Glaubenssportler in uns, wenn wir ihn mal wieder ins Rennen schicken und danach wieder in unseren Alltag zurückkehren und abgestumpft vor uns hindümpeln. Es geht um Heilung für den ganzen Menschen und nicht um geistigen Leistungssport. Dieser Weg kann auch schmerzhaft sein. Am Anfang kann dieser Einschlag der Auferstehungsbotschaft stehen, der alles nach oben kehrt. Langsam oder schnell. Doch gerade da, wo wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir oft die zweite oder die dritte Chance und Geduld mit uns selber und mit dem Weg Gottes. Petrus ging einen langen Weg, bevor er begeistert predigte, und doch auf die Gnade Gottes vertraute, statt auf seinen Leistungssport. Petrus brauchte dazu diesen klärenden Schmerz unter der Oberfläche, um der zu werden, der er sein sollte. So kann der ganze Mensch im Licht der Auferstehung leben, mit allem, was in ihm ist. Der Auferstandene geht diesen Weg mit dem ganzen Menschen. Heil und Heilung können oft auch ein langer Weg. Doch am Anfang und am Ende steht die Grundlage, auch im Evangelium: Folge mir nach. Dazu kommt der Weg, der über Golgatha führt, aber nicht am Kreuz stehen bleibt. Wo wir nach außen nur noch unsere Karfreitagsseite zeigen und den Rest in den Keller schicken, da ist etwas schiefgegangen. Gerade die lebensfrohen Seiten in uns dürfen befreit werden, wenn wir die Botschaft der Auferstehung hören. Sie dürfen befreit werden, ohne zu vergessen, dass der Weg über Golgatha führt. Dieser Teil des Weges liegt aber an Ostern hinter uns. Er ist abgeschlossen. Wir dürfen uns durch den Auferstandenen verändern, in unserer ganzen Vielschichtigkeit, mit der uns Gott geschaffen hat, mit all unseren Gaben, die er uns gegeben hat, mit allen Teilen unserer Streit erleben. Wo uns Ostern verändert, können wir anfangen, ein neues Verhältnis zu uns selbst zu finden, im Licht der Auferstehung. Das kann sich in der Sprache des Verstandes ausdrücken. Es kann sich in der Sprache der Gefühle ausdrücken. Es kann sich in der Sprache des Körpers ausdrücken. Mit den Füßen fest auf dem Boden. Mit dem Kopf im Himmel. Mit dem Herz bei Christus. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.